diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herzlich willkommen heute Abend am zweiten Abend dieser Bibelwoche. Wie schön, dass Sie heute Abend in diesen Gottesdienst gekommen sind. Gestern war der erste Abend der Bibelwoche. Einige sehe ich heute das zweite Mal, andere sind das erste Mal in der diesjährigen Bibelwoche dabei. Gestern haben wir in der Auslegung und in dem Gottesdienst schon so eine Einführung von Daniel gehört. Wir haben gehört, dass Daniel auch in ganz schwierigen Lebenssituationen auf Gott vertraut hat und an ihm festgehalten hat. Heute ist der zweite Abend und wir steigen noch tiefer in dieses Thema ein. Das Buch Daniel ist ein wirklich schillerndes Buch. Einige Geschichten, würde ich sagen, klingen wie aus Tausend und eine Nacht. Wir sind also immer noch auf dem Weg hinein in eine Wunderwelt des alten Orients. Einige Personen haben wir gestern schon kennengelernt und nun geht es heute weiter. Diese Geschichten entstammen zwar aus einer ganz fremden Zeit und doch sind sie noch ganz nah an unseren Lebensherausforderungen und unseren Lebenssituationen dran. Mit ganz bunten Bildern gibt das Danielbuch ganz viel Raum zum Staunen, zum Zuhören und irgendwie auch zum Miterleben. Heute wird es, ich würde sagen, abenteuerlich und vielleicht auch ein bisschen gefährlich. Wir hören da von so einem Feuerofen und von einer Löwengrube. Und was das heute mit uns zu tun hat, das hören wir in der Auslegung von Pastor Tobias Kirstein aus Remels. Herzlich willkommen, schön, dass du heute da bist und dass wir deine Auslegung zu Daniel 3 und zu Daniel 6 hören können. Tobias Kirstein und ich sind uns auch im Studium in Göttingen schon das ein oder andere Mal über den Weg gelaufen und ich freue mich, dass wir uns hier in Ostfriesland viel regelmäßiger eigentlich sehen, würde ich sagen. Schön, dass du da bist. Ich habe mir gedacht, vielleicht möchten Sie den Pastor, der jetzt heute hier die Predigt hält, nochmal ein bisschen auf eine andere Art und Weise kennenlernen. Und diejenigen, die gestern da waren, wissen jetzt schon, was kommt. Ich habe mir was überlegt. Auf dem Radiosender 1 Live gibt es so eine Rubrik, die heißt Fragenhagel. Da werden Prominenten in kurzer und in schneller Art und Weise ganz kurze Fragen hintereinander gestellt. Das sind jetzt keine Wissensfragen, darum geht es ja gar nicht, sondern ach, Sie hören, glaube ich, gleich einfach selbst, was für eine Art von Fragen das sind. Und Herr Kirstein weiß Bescheid und ich würde dich einmal nach vorne bitten. Also es geht ja auch ein bisschen um Spontanität und ein bisschen um Geschwindigkeit und ich fange mal an, was ist ein Lieblingskleidungsstück von dir und vielleicht auch die Geschichte dazu?
Ein dicker Norweger Pulli aus Wolle, den ich mir letztes Jahr gekauft habe und seitdem würde ich den am liebsten nur noch tragen. Also bei so Wetter wie heute, super, klasse.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Wann hast du das letzte Mal ein gutes Gemeinschaftsgefühl gehabt?
Dieses Wochenende mit meiner Frau. Wir waren nämlich zusammen unterwegs im Harz und ja, das war klasse. Also zu zweit ist auch Gemeinschaft.
Ja, das stimmt. Na klar. Welches ist deine Lieblingsjahreszeit und vielleicht auch warum?
Der Sommer, weil ich im Winter, da gehen mir immer die Hände kaputt bei der ganzen Trockenheit und Kälte. Und im Sommer kann ich diesbezüglich ein bisschen entspannter sein und muss auch nicht 1000 Kleidungsstücke anziehen, sondern kann einfach so das Haus verlassen. Würde dann am liebsten ohne Norweger Pulli und barfuß mal eben losziehen.
Der Norweger Pulli passt dann nicht mehr, ne? Aber abends vielleicht. Welche drei Dinge würdest du auf eine einsame Insel mitnehmen?
Die hast du mir vorhin schon gezeigt, die Karte. Mhm. Also ich konnte ein bisschen überlegen. Natürlich ein Messer, weil, also nicht, dass ich das könnte, aber theoretisch kann man sich damit wahrscheinlich alles andere so schnitzen und bauen, was man so braucht. Natürlich auch die Bibel, also die ist einfach so dick und unendlich reich. Ich glaube, da könnte ich auch meine Seele mit ernähren auf der Insel. Und das Dritte ist mir ehrlich gesagt nichts eingefallen. Ich wollte zuerst Smartphone sagen, weil da ja alles drin ist und damit alles machen kann, aber wo dann der Strom dafür herkommt, weiß ich nicht.
Und vielleicht nur zwei Dinge, für Leib und Seele gesorgt. Und das Letzte ist, in welches Land würdest du gerne einmal reisen?
Marokko zum Beispiel. Also Wüste habe ich lange Zeit nie irgendwie wahrgenommen, dass man das ja auch bereisen kann und war dann in meiner Auslandszeit in Südafrika auch mal im Nachbarland Namibia und fand es faszinierend, wie karg und doch schön so eine Wüstenlandschaft sein kann. Und Marokko wäre vielleicht von hier aus gesehen so das Nächste, wo man das auch erleben kann.
Okay, vielen Dank. Der Mond ist aufgegangen. Vergessen. Sie haben am Eingang einen Liedzettel bekommen und da sind einige Liedtexte abgedruckt, die Sie dann, wenn die gespielt werden, mitlesen können, aber bitte nicht mitsingen. Und nun lasst uns gemeinsam beten. Gott, wir danken dir, dass wir heute hier zusammengekommen sind, um mehr von Daniel zu erfahren, von ihm zu hören und ihm näher zu kommen. Wir danken dir, dass wir uns auf die Suche machen können und so von anderen Menschen und ihren Gotteserfahrungen und ihren Erlebnissen im Glauben hören und lernen können. Wir können darauf vertrauen, Gott, du bist das Band, das uns alle verbindet. Und so bitten wir dich, öffne unsere Sinne, unsere Herzen, Augen und Ohren für deine Gegenwart. In so einem Gebet sind wir Christinnen und Christen alle miteinander verbunden. Im Gebet ist jeder und jede gleich vor Gott, da gibt es keinerlei Unterschiede. Ob jetzt ein Gebet schon fest formuliert ist oder ob wir es mit ganz eigenen Worten so formulieren, wie es uns gerade in den Kopf kommt. Auch für Daniel war das Gebet ganz besonders wichtig. Es gibt einige Stellen, wo er von sogenannten Gebetserfahrungen erzählt. Er fleht Gott an, er dankt Gott, er bittet ihm um Hilfe und all das tut er im Gebet. Ich glaube, wir wissen alle, dass so ein Gebet keine Zaubermaschine ist, die alles genauso macht, wie wir es uns wünschen. Und doch glaube ich, dass ein Gebet die Kraft der Veränderung und zumindest die Kraft eines Perspektivwechsels hat. Vielleicht haben Sie auf Ihren Liederzetteln auf der Rückseite schon die Überschrift Fürbitte gesehen. Sie haben ab jetzt den ganzen Gottesdienst Zeit, bis zu dem Nachlied der Predigt dort ein eigenes Gebet für das Fürbittengebet am Ende des Gottesdienstes zu formulieren. Mit Gedanken, die Sie umtreiben, mit Fragen, mit Überlegungen, mit Dingen, um die Sie bitten, für die Sie danken, vielleicht auch Themen, die Sie nach diesem Gottesdienst mit nach Hause nehmen. In dem Lied nach der Predigt oder nach dem Lied werden diese Zettel eingesammelt. Dann werde ich sie hier vorne im Fürbittengebet vorlesen. Das ist natürlich anonym und Sie können natürlich auch ein Gebet aufschreiben und diesen Zettel dann nicht mit abgeben. Ich versuche, die Gebete so vorzulesen, wie Sie sie aufgeschrieben haben. Wenn ich das ein oder andere Wort anders vorlese, weil ich es vielleicht nicht genau lesen kann, ich bin aber ganz sicher, dass es genauso, wie Sie es sich vorgestellt haben, oben im Himmel ankommen wird. O komm, du Geist der Wahrheit.
besonderes Buch. Ich erinnere mich dran, im Examen, also wenn man dafür lernt als Theologe, als Theologin, dann muss man irgendwann eine Entscheidung treffen. Es sind so viele Bücher, dass man nicht alle lernen kann. Und Daniel ist eins dieser Bücher, das gerne hinten runterfällt, weil es ja auch ganz hinten steht und so das Neueste ist und so völlig anders als alle anderen. Ob das bei mir auch so war, das sage ich jetzt nicht. Aber da stehen eine ganze Menge besondere Dinge drin. Kryptische Dinge, eine Apokalypse, Prophetien, Zukunftsvisionen, alles Mögliche. Und die beiden Sachen, die ich aber jetzt vorlese, sind tatsächlich Geschichten, Hofgeschichten, die auch in diesem Buch vorkommen. Es geht um mächtige Könige, Könige wie Nebukadnezar, die auch damals über Israel herrschten. Und es geht dann auch immer wieder um die Spannung zwischen diesen Großkönigen und dann Vertretern des Volkes Israel, der Juden. Und wie die beiden zusammengehen, davon erzählen auch die beiden folgenden Texte. Ich lese zuerst aus Daniel 3 vor. König Nebukadnezar ließ ein großes Standbild machen. Es war 30 Meter hoch und 3 Meter breit. Er ließ es in der Ebene Dura aufstellen, in der Provinz Babylonien. Dann ließ König Nebukadnezar die Würdenträger holen, die Statthalter und Provinzverwalter, die hohen und einfachen Beamten, die Ratgeber, Schatzmeister und Richter und die Befehlshaber der Provinzen. Sie sollten zur Einweihung des Standbildes kommen, das der König hatte aufstellen lassen. Da versammelten sich die Statthalter und Provinzverwalter, die hohen und einfachen Beamten, die Ratgeber, Schatzmeister und Richter und die Befehlshaber der Provinzen. Sie alle kamen zur Einweihung des Standbildes. Sie sammelten sich um dieses Standbild, das der König hatte errichten lassen. Dann rief ein Ausrufer mit lauter Stimme: Euch wird etwas befohlen, euch Menschen aller Völker, Nationen und Sprachen. Ihr sollt niederfallen, sobald ihr die Instrumente zusammen erklingen hört, die Hörner, Pfeifen und Zittern, die Leiern und Harfen. Dann sollt ihr das goldene Standbild anbeten, das König Nebukadnezar hat aufstellen lassen. Wer nicht niederfällt, um es anzubeten, wird noch im selben Augenblick in einen brennenden Ofen geworfen. Die Völker fielen nieder, sobald sie den Klang der Instrumente hörten. Der Hörner, Pfeifen, Zittern, Leiern und Harfen. Und die Menschen aller Völker, Nationen und Sprachen beteten das goldene Standbild an, das König Nebukadnezar hatte aufstellen lassen. Schadrach, Meschach und Abednego aber sagten zu König Nebukadnezar: Wir haben es nicht nötig, dir in dieser Sache zu antworten. Unser Gott, den wir verehren, kann uns aus dem brennenden Ofen retten. Er wird uns auch aus deiner Gewalt retten, König. Und falls nicht, sollst du wissen, König, dass wir deine Götter nicht verehren werden. Auch das goldene Standbild werden wir nicht anbeten, das du hast aufstellen lassen. Da wurde Nebukadnezar zornig auf Schadrach, Meschach und Abednego. Sein Gesichtsausdruck veränderte sich. Er befahl, den Ofen einzuheizen. Man sollte ihn 7-mal heißer machen, als man es für gewöhnlich tat. Dann befahl er den kräftigsten Männern seiner Armee, Schadrach, Meschach und Abednego zu fesseln. Sie sollten die 3 Männer in den brennenden Ofen werfen. Die Männer wurden so, wie sie waren, gefesselt. In ihren Mänteln, Hosen, Mützen und Kleidern. Dann wurden sie in den brennenden Ofen geworfen. Weil der Befehl des Königs sehr streng war, war der Ofen ungewöhnlich heiß. Die Flammen töteten die Männer, die Schadrach, Meschach und Abednego hinaufbrachten. Die 3 Männer, Schadrach, Meschach und Abednego, fielen gefesselt in den brennenden Ofen hinab. König Nebukadnezar erschrak. Er stand hastig auf und sagte zu den Ministern: Haben wir nicht 3 Männer gefesselt und mitten ins Feuer geworfen? Sie antworteten und sagten zum König: Gewiss, König. Er sagte: Ich sehe aber 4 Männer, die mitten im Feuer herumlaufen. Sie sind nicht verwundet. Der 4. sieht aus, als wäre er ein Gottessohn. Nebukadnezar trat an die Tür des brennenden Ofens und sagte: Schadrach, Meschach und Abednego, ihr Knechte des höchsten Gottes, geht heraus und kommt hierher. Und Schadrach, Meschach und Abednego gingen aus dem Feuer heraus. Da versammelten sich die Statthalter und Provinzverwalter, die Beamten und die Minister des Königs. Sie sahen, dass das Feuer den Männern nichts getan hatte. Ihre Körper und ihr Kopfhaar waren nicht verbrannt und ihre Mäntel waren unverändert. Sie rochen auch nicht nach Feuer. Nebukadnezar sagte: Gepriesen sei Gott von Schadrach, Meschach und Abednego. Er hat einen Engel gesandt und seine Diener gerettet. Sie haben ihm vertraut und sich nicht an den Befehl des Königs gehalten. Sie haben ihre Körper aufgegeben, damit sie nicht irgendeinen Gott verehren müssen. Sie beten nur ihren Gott an. Die erste der beiden Geschichten. Wir machen jetzt einen Zeitsprung, und zwar aus der Zeit des babylonischen Exils, wo diese drei Männer mit den lustigen Namen am Königshof in Babylonien waren unter Nebukadnezar. Und jetzt springen wir in die Perserzeit. Und so heißt es dann in Kapitel 6. Danach übernahm Darius, der Meder, die Königsherrschaft. Er war damals 62 Jahre alt. Darius beschloss, im ganzen Königreich 120 Statthalter einzusetzen. Sie waren drei hohen Beamten unterstellt, von denen einer Daniel war. Die Statthalter sollten ihnen Rechenschaft ablegen, damit dem König kein Schaden entstand. Daniel war außergewöhnlich begabt. Er übertraf alle hohen Beamten und Statthalter. Daher hatte der König die Absicht, ihm die Verwaltung für das ganze Reich zu übertragen. Da suchten die hohen Beamten und Statthalter einen Vorwand, um Daniel anzuklagen. Daniel aber war zuverlässig. Sie konnten nichts gegen ihn anführen. Sie konnten weder ein Verbrechen noch einen Vorwand finden. Nicht eine Nachlässigkeit entdeckten sie. Er hatte sich nichts zu Schulden kommen lassen. Daraufhin sagten die Männer: Gegen diesen Daniel haben wir nichts in der Hand. Es sei denn, wir finden etwas gegen ihn im Gesetz Gottes. Die hohen Beamten und Statthalter eilten zum König und sagten zu ihm: Lang lebe König Darius, alle hohen Beamten des Königs, die Vorsteher, Statthalter, Minister und Verwalter haben sich beraten. Es soll eine königliche Verordnung erlassen werden und ein Verbot in Kraft treten. Für die nächsten 30 Tage soll gelten: Richtet jemand eine Bitte nicht an dich, König, sondern an irgendeinen Gott oder Menschen, dann soll er in die Löwengrube geworfen werden. Nun, König, erlass dieses Verbot und unterschreibe die Vorschrift. Nach dem unveränderlichen Gesetz der Meder und Perser kann es nicht wieder aufgehoben werden. So unterschrieb König Darius die Vorschrift und das Verbot trat in Kraft. Als Daniel von der Vorschrift erfuhr, ging er in sein Haus. Im oberen Stockwerk hatte es offene Fenster, die in Richtung Jerusalem zeigten. Dreimal am Tag kniete er dort nieder, um zu beten und Gott zu preisen. Das machte er schon immer so. Plötzlich stürmten seine Gegner herein und fanden Daniel. Er war gerade dabei, Gott anzuflehen und seine Bitten vorzubringen. Daraufhin gingen die Männer zum König und sprachen ihn auf das königliche Verbot an. Sie fragten: Hast du nicht ein Verbot unterschrieben, das für 30 Tage gilt? Jeder, der eine Bitte nicht an dich richtet, König, soll doch in die Löwengrube geworfen werden. Daraufhin befahl der König, Daniel zu holen und ihn in die Löwengrube zu werfen. Der König sagte zu Daniel: Dein Gott, dem du unerschütterlich dienst, er soll dich retten. Dann holte man einen Stein und wälzte ihn auf die Öffnung der Grube. Der König versiegelte sie mit einem Siegelring und auch mit den Siegelringen wichtiger Amtsträger. Niemand konnte Daniel mehr herausholen. Danach ging der König wieder in seinen Palast. Er fastete die ganze Nacht und fand keinen Schlaf. Früh am Morgen, noch in der Dämmerung, stand der König auf und eilte zur Löwengrube. Als er sich der Grube näherte, rief er mit ängstlicher Stimme nach Daniel. Er fragte: Daniel, Knecht des lebendigen Gottes, hat dein Gott, dem du unerschütterlich dienst, dich vor den Löwen retten können? Daniel sagte zum König: Lang lebe der König! Mein Gott hat einen Engel geschickt, der hat den Löwen den Rachen verschlossen. So konnten sie mir nichts antun. Mein Gott weiß, dass ich unschuldig bin. Weder ihm noch dir gegenüber bin ich schuldig geworden. Der König freute sich sehr und befahl, Daniel aus der Löwengrube herauszuholen. Da holte man Daniel aus der Löwengrube. Er war völlig unverletzt. denn er hatte auf Gott vertraut. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Wir hören das Lied, da wohnt ein Sehnen tief in uns. Vorhin wurde ich interviewt und befragt. Jetzt habe ich eine Frage an euch zum Einstieg in diese Predigt. Und zwar, wer sind denn eure Löwen? Wo sind die Gefahren, die ihr seht? Welche Gefahren seht ihr lauern in eurem Leben, in unser aller Leben? Das ist keine rhetorische Frage, sondern wirklich eine Frage. Wer mag vielleicht mal eine Gefahr nennen, die er oder sie sieht?
Krieg in der Ukraine zum Beispiel.
Der Krieg in der Ukraine, na klar. Mhm.
Den Leistungsdruck, den man sich selber macht.
Der Leistungsdruck, den man sich selber macht. Mhm.
Mobbing?
Mobbing ist eine Gefahr, ja. Mir wäre noch die Corona-Pandemie eingefallen, aber vielleicht ist die schon so allgegenwärtig. Wie auch immer. Also es sind auf jeden Fall eine ganze Menge Dinge. Ich glaube, wir wären auch noch auf mehr gekommen mit der Zeit. Und Gott sei Dank gibt es gegen solche Gefahren, gegen solche Löwen ja auch Gegenmaßnahmen. Also gegen Corona zumindest tut unsere Regierung das Beste, was sie irgendwie zustande bringt, um ja durch Hygienemaßnahmen irgendwie dagegen anzukämpfen. Auch gegen Mobbing gibt es zum Glück mittlerweile Programme an Schulen und das Thema ist bekannter geworden. Und ja, auch der Krieg, der mögliche Krieg in der Ukraine, naja, sagen wir mal so, wir sind Teil der NATO und die verspricht unseren Bündnispartnern und Interessen Schutz. Und so gibt es ja alle möglichen Schutzversprechen und Schutzmechanismen und zum Glück gibt es sie. Und es ist gut, dass es das gibt, aber solche Dinge, die uns Schutz versprechen, die können auch kippen. Und zwar ins Totalitäre, ins Allumfassende. Ich glaube, das kann man besonders gut tatsächlich dann sehen, wenn man auf Staaten, auf Herrscher guckt, wie zum Beispiel sie in diesen Daniel-Geschichten auftauchen. In Daniel 3, wo Nebukadnezar dieses goldene Standbild aufstellt, naja, das tut er ja nicht einfach nur so, weil er besonders viel Gold übrig hat, sondern das soll natürlich eine Götterstatue sein, die irgendwie dem Staatsgott gehuldigt ist. Und indem man diese Statue anbetet, unterwirft man sich im Prinzip total dieser Herrschaft von Nebukadnezar. Und genauso dann auch Daniel 6, ja, die Politik, dass man nur noch seine Bitte an einen König, an diesen König richten darf und an niemand anderen mehr sonst, das zielt auf die Erweiterung der Herrschaft und der Macht dieses Königs. Nichts anderes neben dem goldenen Kalb, nichts anderes neben diesem König. Nur der König allein, so ist das Versprechen, kann wirklich Bitten erfüllen. Nur an ihn soll man sich richten, nur an diesen Staatsgott in Form eines goldenen Stierbildes soll man sich wenden können. Könige als die einzigen, die die Herzen der Menschen bekommen sollen. Und das steht natürlich diametral gegen das erste Gebot des Judentums und auch des Christentums. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Der Grundgedanke dahinter lautet ganz einfach, weltliche Macht, auch weltliche Schutzmacht, ist endlich. Und jeder Herrscher muss sich vor einem anderen, einem größeren verantworten, nämlich Gott. Und deshalb können unsere vier Hauptcharaktere mit den Namen Schadrach, Abednego, Meschach und Daniel dann auch nicht einfach mitmachen bei diesem Herrscherkult, den die beiden Könige fordern. Sie beharren auf ihren Glauben. Sie setzen auf das Gebet stattdessen. Der Schutz macht sich nicht unterwerfen, dafür dann Schutz im Glauben suchen. Das mag erstmal relativ dumm erscheinen, denn de facto bringen sie sich ja in weitere Gefahr, dadurch, dass sie diesen Glauben anhängen und ihn ausüben. Und tatsächlich birgt Glaube Gefahren. Ein wirklich bitteres Thema sind die Missbrauchsfälle in unseren Kirchen, in der katholischen Kirche, auch in der evangelischen Kirche. Ich war letzte Woche in einem Gymnasium in Rauderfehn, da hat mich eine Religionslehrerin eingeladen, mit 10 Schüler und Schülerinnen zu reden, alles Mögliche zu besprechen. Und das Thema Missbrauchsfälle kam auch auf. Und dann haben wir sozusagen überlegt, wo kommt das her, wie kann man das bekämpfen? Und ja, also wir waren schnell dabei zu sagen, naja, das hängt sicherlich immer auch mit Hierarchien zusammen. Also da, wo wir irgendwie das Gegenüber als völlig unantastbar ansehen, da droht natürlich immer Missbrauch. Und das leider ist in hierarchischen Organisationen, die ja aufgestellt sind, wie manche Kirchen, eben besonders häufig der Fall. Aber dann meldete sich einer und sagte, ja, auch bei Ihnen im Sportverein wüsste er da einen Fall. Und wenn wir dann nochmal ein bisschen weiter gucken in die Statistiken, dann sehen wir ja auch in Familien oder gerade in Familien gibt es diesen Missbrauch. Und dann sagte die Schülerin neben mir irgendwann, ja, eigentlich ist es doch jede Gemeinschaft. Da, wo sich Menschen zusammenfinden, da kann Missbrauch entstehen. Und nun ist die Lösung dafür sicherlich nicht, dass wir keine Gemeinschaft mehr leben können und dass wir uns in der Familie nicht mehr treffen können oder im Sportverein oder in der Kirche. Aber auf jeden Fall ist das eine Gefahr, die einem gewissen Glaubenssystem zumindest inhärent zu sein scheint. Eine zweite Gefahr des Glaubens ist Naivität. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal von dem Begriff Lichtnahrung gehört habt. Es gibt Menschen, die sagen, alles, was wir zum Leben brauchen, bekommen wir durch die Sonne, wie die Pflanzen auch. Wir stellen uns in das Sonnenlicht und dann werden wir mit Nährstoffen versorgt. Und das haben Menschen so weit getrieben, dass sie auch nichts anderes gegessen haben und daran gestorben sind. Vor Hunger nämlich. Die Gefahr der Naivität, wenn man es übertreibt. Oder auch wenn man sagt, ja, Masken brauchen wir alle nicht mehr, wir können ja beten. So kann es natürlich nicht gehen. Fazit, der Glaube bringt tatsächlich zusätzliche Gefahren. Bei uns und auch bei den vier Protagonisten im Danielbuch. Was sich aber auch zeigt, in der Todesgefahr ist das wahre Gesicht vieler Dinge. Und zwar zuallererst das Gesicht der weltlichen Schutzmächte. Nämlich des ersten Königs, der diese strahlende Goldstatue hinstellt und damit Wohlstand und alles Gute seinen Untertanen verspricht, wenn sie ihm nur huldigen. Und auf der anderen Seite dieser zweite König, der Darius, der im Prinzip verspricht, ja, mit jeder Bitte kann man sich an mich wenden und ich werde sie alle erfüllen und euch alle schützen. Und hier zeigt sich aber die brutale Seite dieser angeblichen Schutzmächte. Hier zeigt sich, totalitäre Herrschaft gebiert zwangsläufig unschuldiges Leiden. Totalitäre Herrschaft gebiert zwangsläufig unschuldiges Leiden. In den Geschichten sind es am Schluss nicht die Könige, auch nicht Freunde oder irgendwelchen anderen irdischen Schutzmächte, die unsere Leute retten. In der Todesgefahr zeigt sich das wahre Gesicht der Dinge und auch das wahre Gesicht echten Glaubens. Gerade der Glaube, der gefährlich anmutet, ist es, der am Schluss rettet. Er rettet in der Geschichte unsere Helden und er rettet aber auch ganz real in unserem Leben. Glaube schützt vor Vereinsamung. Wir haben vorhin überlegt, wo ich gerne mal hinreisen würde, Marokko. Und ja, ich liebe es zu reisen. Und ich habe auch erfahren tatsächlich, dass egal wo ich unterwegs bin, wenn ich in die Kirche gehe, wenn ich dort jemanden anspreche und sage, ich bin auch Christ, dann werde ich mit offenen Armen entgegengenommen, so begrüßt. Es gibt eine große christliche Weltgemeinschaft und das kann man spüren, in anderen Ländern nämlich. Und das kann man natürlich auch hier spüren. Und das ist auch genau das, was Paulus meint, wenn er davon spricht, dass wir ja alles Brüder und Schwestern im Glauben sind. Unser Glaube verbindet uns über alle Zeiten und auch über alle Orte hinweg. Und selbst wenn wir mal niemanden um uns herum haben, selbst wenn wir vielleicht eines Tages, das ist ja auch Realität, einsam sein sollten, unsere Familien uns nicht immer besuchen können, wir vielleicht auch dann irgendwann keinen Lebenspartner mehr haben, alleine zu Hause sitzen, selbst dann gibt es noch das Gebet. Selbst dann können wir immer noch in die Kommunikation gehen als Christen. Wir können zu Gott sprechen und wenn wir das in unserem Herzen geübt haben, dann werden wir auch seine Stimme hören. Glaube schützt gegen Vereinsamung. Und Glaube schützt auch vor Fanatismus und Totalitarismus. Wir sind die Gemeinschaft der Heiligen. Bekennen wir immer wieder im Glaubensbekenntnis. Die Heiligen sind diejenigen, die herausgerufen sind von der sonstigen Welt, die der Welt gegenübergestellt sind. Das bedeutet eben auch allen Herrschaftsansprüchen, auch allen Absolutheitsansprüchen von egal welchen Königen, dem stehen wir gegenüber, weil wir an einen Gott glauben, der allein absolut ist, der allein Anrecht hat auf unser Herz, auf unsere ganze Hingabe und kein politisches System. Und zu guter Letzt schützt der Glaube auch tatsächlich vor den Gefahren für Leib und Leben. Unsere Geschichten sind natürlich märchenhaft, die wir da gehört haben im Danielbuch. Und trotzdem hören wir davon ja immer wieder, von Wundern, in denen Menschen tatsächlich an Leib und Leben gerettet wurden. Und nicht zuletzt ist Jesus ein, der dadurch auffällt, dass er Menschen heilt, die körperlich krank sind. Oder auch sogar eine Totenauferstehung möglich macht. Ich glaube daran, dass diese Wunder einerseits zwar wirklich geschichtliches Mittel sind, dass die uns andere Dinge nahelegen wollen als literarisches Mittel. Und auf der anderen Seite, wenn wir an einen Gott glauben, der tatsächlich unser Schöpfer ist und der sich gerade nicht verstecken muss hinter den weltlichen Schutzmächten, der Einfluss haben kann auf dieses Leben, dann denke ich, sollten wir das auch nicht zu schnell verwerfen. Die Idee, dass Gott tatsächlich uns auch heilen kann, körperlich heilen kann. Das sind dann immer noch Wunder. Das sind nichts, was wir mit dem Fingerschnippen herbeizaubern könnten. Wunder macht es ja gerade aus, dass sie nur dann und wann geschehen. Und trotzdem ist das eine Möglichkeit, für solche Wunder zu beten. Aber was, wenn es dann nicht klappt? Was, wenn Schadrach, Abednego, Meschach und Daniel auf Gott vertrauen und dann aber vielleicht doch sterben sollten? Denn das wissen sie am Anfang ja nicht. Sie gehen in diesen Feuerofen, sie gehen in diese Grube hinein und sie wissen nicht, wie das ausgehen wird. Sie sind voller Gottvertrauen, aber was wird werden? Und sie sagen eigentlich diesem König Nebukadnezar ins Gesicht, selbst wenn es nicht gut für uns ausgehen würde, selbst dann stimmt es immer noch, dass unser Gott mächtig ist. Selbst dann stimmt es immer noch, dass dieser Gott gegenwärtig ist, dass dieser Gott die Wahrheit ist, dass Kontakt zu diesem Gott wichtiger ist als alles andere. Denn wer sonst beschützt unsere Seelen? Wir sind ja nicht nur unser Körper. Weil Gottsein ist Leben, selbst wenn man stirbt. Ohne Gottsein ist Tod, selbst wenn man lebt. Wenn Gefahren drohen, dann denkt daran, es sind nicht nur die üblichen Mittel, die helfen. Armeen, Freunde, Hygienemaßnahmen. Vieles kann helfen. Gut, dass wir das alles haben. Aber darüber hinaus, obendrauf und in der Tiefe, da ist noch jemand anderes mit uns im Feuer. Da ist noch jemand anderes, der den Löwen das Maul zuhält. Gott ist präsent. Gott hat unvorstellbar große Mittel und Wege, dich zu schützen. Gott ist zu allen Zeiten nur ein Gebet weit entfernt. Amen.
Einiges möchten wir der Gemeinde noch mitteilen. Zum Ersten möchten wir Danke sagen, Frau Settelmeier, für die musikalische Begleitung des Gottesdienstes. Herzlichen Dank auch an Pastor Kirchstein, dass Sie sich zu uns auf den Weg nach Hesel gemacht haben und uns Ihre Gedanken zum Buch Daniel mit uns geteilt haben. Wir haben eine Kleinigkeit als Dankeschön für Sie und freuen uns, Ihnen das geben zu können. Kommen Sie gerne mal wieder zu uns. Die Kollekte für diesen Gottesdienst ist bestimmt für die Außengestaltung des Martin-Luther-Hauses. Die fehlenden Buchstaben an der Außenwand sind nur ein Teil der Veränderungen, die wir gerne umsetzen möchten. Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung und freuen uns bereits jetzt auf ein verändertes Erscheinungsbild des Außenbereiches des Martin-Luther-Hauses. Gott segne alle Geberinnen und Geber. Normalerweise würden wir im Anschluss an diesen Gottesdienst eine gemütliche Teetafel kriegen. Leider kann das gemütliche Besammensein in diesem Jahr wieder nicht stattfinden. Aber wir freuen uns, dass Sie heute in diesem Gottesdienst waren und wünschen Ihnen gleich einen guten Nachhauseweg. Morgen Abend freuen wir uns auf Pastorin Imke Metz aus Jeringsfehl, Buchsiglerfehl. Sie ist ganz kurzfristig eingesprungen. Der Gottesdienst findet um 19.30 Uhr hier in der Kirche statt. Der Posaunenchor aus Stickelkamper Feen wird gemeinsam mit Frau Lüning-Proas die musikalische Begleitung übernehmen. Am Donnerstag predigt Pastorin Hedwig Friebe aus dem Kirchenkreis der Ebben und am Freitag Pastorin Jeckel aus Leer im Jugendgottesdienst. Am Sonntag predigt Pastorin von Blumenröder zum Abschluss der Bibelwoche.
Und nun lasst uns miteinander und füreinander Fürbitte halten. Gott, du siehst uns. Wir sind hier zusammengekommen in deiner Kirche. Du erkennst unsere Gedanken, du weißt, was uns bewegt. Ich danke dir von Herzen für meine Familie. Bitte beschütze sie. Ich bitte um Frieden in der Ukraine und dass die Bemühungen um eine Eskalation Erfolg haben. Gott, manchmal stehen nicht nur andere uns im Weg, sondern vor allem wir uns selbst. Hilf uns nicht ungerecht zu anderen zu sein, sondern zu akzeptieren, dass wir Fehler machen. Gib uns die Kraft, auch über Umwege und Stolpersteine unsere Ziele zu erreichen, ohne den Mut zu verlieren. Vater im Himmel, sei du bei den Menschen in der Ukraine. Lass die russischen Soldaten nicht in die Ukraine einmarschieren. Gib du den Verantwortlichen Einsicht. Vater im Himmel, sei du bei all denen, die an einer Krankheit leiden. Gib du ihnen die Kraft, Schmerzen zu überwinden. Gib du ihnen Gesundheit und Zuversicht. Herr, gib uns deinen Frieden. Gib unserer Welt Frieden. Bitte um Frieden nicht nur für uns, sondern für die ganze Welt. Schicke uns deinen Engel, der uns behütet. Danke, dass wir im Gebet mit dir sprechen können. Herr, gib uns die Einsicht, dass wir unsere Erde bewahren müssen. Deine Schöpfung ist so wunderbar und vollkommen. Lass uns ehrfürchtig mit den Ressourcen umgehen, damit unsere Kinder und Enkelkinder eine Zukunft haben. Guter Gott, wer aufbricht, der kann hoffen. Gib, dass wir immer wieder den Mut und die Kraft finden, aufzubrechen und in deinem Namen Gutes zu tun. Gott, der Glaube an dich kann uns bewahren und schützen. Der Glaube an dich bringt uns zusammen. Und all das, was nun ausgesprochen ist und all das, was auch unausgesprochen blieb, das legen wir in die Worte, die dein Sohn Jesus Christus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Thank you.
Und so geht im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.